Schönen guten Abend, Freunde. Ich begrüße die alten Freunde und auch die, die heute zum ersten Mal hier sind. Ihr habt es ja gerade gehört und gesungen, dass dieser Freundeskreis, der um Jesus entstanden ist, sich vergrößern lässt. Ich hoffe, dass er heute größer wird und du dann mit dazugehörst. So, das war's. Liebe Freunde, der Pater Thomas ist schon durch den Seitenausgang rausgegangen. Da dürft ihr euch nicht wundern, wenn der schon eher den Gottesdienst verlässt. Der hat heute früh schon 2 Gottesdienste gehalten, dann ist er 300 Kilometer hierher gefahren und jetzt muss er wieder im Finstern 300 Kilometer fahren, bis er nach Hause ist. Und da, denke ich, versteht ihr, dass es eine halbe Stunde eher Abfahrt für ihn wichtig ist. Wenn der nach Hause kommt, weiß er wirklich, was er heute getan hat. Stellt euch vor, ein Mann kommt nach Hause von der Arbeit. Ich sagte von der Arbeit. Es soll ja neuerdings durchsichtige Bämmbüchsen geben für bestimmte Bevölkerungskreise, damit die wissen, ob sie von der Arbeit kommen oder zur Arbeit gehen. Also unser Mann, von dem ich heute erzählen will, der kommt von der Arbeit. Der hat nicht so einen Gammelposten, wie ihn der Heinz Kahlo in einem Gedicht beschrieben hat. Das Gedicht geht folgendermaßen. Ich lebe schon lange im Osten und habe einen guten Posten. Zwar fände ich den Posten am besten, lege der Osten im Westen. Doch lege der Westen im Osten, dann hätte ich nicht diesen Posten. Der Mann, ja, der Mann, von dem ich rede, der hat nicht nur einen 8-Stunden-Tag hinter sich, der hat wirklich hart gearbeitet. Dann noch eine Betriebsversammlung zum Thema unserer Hauptaufgabe bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe. Senkung der Ausgaben und Aufgabe aller Nebenaufgaben zwecks Erfüllung der Hauptaufgabe. Und dann noch ein kleines halbes Stündchen am Getränkestützpunkt anstehen für 10 Flaschen Wernes Grüner Pilz. Und als er das alles erledigt hat, da kommt er nach Hause und da ist er fertig. Da ist Feierabend. Der haut die Werkzeugtasche in die Ecke, sich selber in den Sessel, freut sich auf den Fernsehabend mit Pamela und äußert sich zu Helga, was also seine Frau Gattin ist, folgendermaßen. Er sagt, heute Abend tue ich keinen Schritt mehr. Kaum hat er es gesagt, da rennt er schon ans Fenster und hängt seinen Kopf raus, um rauszukriegen, warum die Leute alle draußen auf der Straße lang rennen und die halbe Stadt auf den Beinen ist, in Richtung Marktplatz. Als er es raus hat, hat er gerade noch Zeit, seiner Helga zuzurufen. Helga Maus, stellt das Bier und die Buletten in den Kühlschrank, ich muss noch mal fort. Und weg ist er. Aber nicht wie die Massen in Richtung Marktplatz, sondern er rennt in die entgegengesetzte Richtung, geht erst noch zu einem Kumpel, den klopft er raus, sagt er, komm mal mit, ich brauche dich. Und die zwei gehen noch zum anderen Kumpel, da sind es schon 3. Und dann gehen sie zum nächsten, sind sie 4. Und die 4, die gehen nun in ein Stadtviertel, das am Rande der Stadt liegt. Dort, wo so die Bretterbuden sind und die Wellblechhütten, wo die Armen wohnen, die Assis und die Ausgestoßenen. Und da liegt einer auf der Matte, bei dem läuft schon lange nichts mehr. Der kann schon seit Jahren nicht mehr laufen, der ist gelähmt, der hat die Gicht, der ist lahm. Und zu dem sagen seine 4 Kumpels, du hör mal zu, Jesus ist wieder in der Stadt. Was hältst du davon, wenn wir dich mal zu dem hinbringen? Vielleicht kann er dir helfen. Der Kranke hat nichts dagegen, also packen die 4 den an seiner Matratze und hucken den nun hin zu Jesus. Also falls du mal bei einer Rotkreuzübung mitgemacht hast und dich daran noch erinnern kannst, dann wirst du ja wissen, dass so ein Mensch auf der Bahre unwahrscheinlich schwer ist. Mit jedem Meter wiegt er noch ein Kilogramm mehr und die Arme werden immer länger. Aber die haben den nun nicht bloß getragen um die nächste Ecke zum Krankenwagen, sondern durch die halbe Stadt, bis sie bei dem Haus ankam, in dem Jesus war. Das war schon eine ganz schöne Leistung. Das kostete die Kraft, Zeit, den Verzicht auf den Feierabend, auf das Abendbrot, Begegnung mit der Pamela. Aber aus Liebe zu ihrem Kumpel, da war denen das alles egal, da haben die auf das alles verzichtet. Hauptsache, der kam zu Jesus. Die Schwierigkeit war nur, den bis zu Jesus hinzubringen. Vor dem Haus, wo Jesus drin ist, eine Traube Menschen an allen Türen und Fenstern hängen, die Leute machen die Ohren auf. Die Massen wollen die 4 mit der Matratze nicht durchlassen. Nun wisst ihr, Liebe macht erfinderisch. Die vier sagen sich, wenn es untenrum nicht geht, versuchen wir es mal obenrum, werden wir den Kranken auf dem Luftweg befördern. Also, wir steigen Jesus aufs Dach. Gesagt, getan, und jetzt kommt es zu einer Gottesdienststörung, wie sie vorher und nachher vermutlich kein Prediger wieder erlebt hat. Ich habe schon eine Menge Gottesdienststörungen erlebt. Da haben mir Betrunkene dazwischen gebrüllt. Ein Pfarrer hat eine öffentliche Erklärung gegen mich verlesen. Das Größte ist gewesen, als mal bei einer Trauung eine Eule durch die Kirche flog. Also ich kann euch sagen, das war ein unwahrscheinlich feierlicher Anblick, wie die so durch die Säulen hin und her schwebte. Und ich war mit meiner Predigt natürlich total abgemeldet, weil die ganze Trauungsgesellschaft natürlich nur den Fluch der Eule verfolgt hat. Aber das, was Jesus hier erlebt, das habe ich auch nicht erlebt. Dem decken sie nämlich das Dach ab. Und ihr müsst ja wissen, in Palästina, da waren die Häuser damals, die waren flach, die hatten flache Dächer, die waren auch leicht gebaut. Zwischen den Balken waren Zweige und Lehm, war also kein Problem, da mal so ein Viereck auszustechen. Und nun stellt euch vor, Jesus ist also in dem Haus, nehmen wir mal an, in der Mitte im Wohnzimmer und der predigt. Nun war ja das Hauptthema von Jesus seit eh und je das Reich Gottes. Und ich stelle mir vor, dass der auch da in Kapernaum, wo die Geschichte spielt, steht im Markus Evangelium Kapitel 2, also dass der auch in Kapernaum genau über dieses Thema geredet hat, über das Reich Gottes. Ich stelle mir also vor, er steht da im Wohnzimmer, hat die Arme ausgebreitet und sagt, Leute, ich sage euch, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Waschel, waschel, geht's auf Dachboden um. Die Ersten gucken schon nach oben. Jesus hebt die Arme hoch, sagt, erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Die Gemeinde guckt nach oben. Jesus hat die Augen geschlossen, der merkt gar nichts, wie die alle nach oben stieren. Geht um Ritzeratze und es fängt an, der Putz zu rieseln. Die erste Platte wird ausgehoben, die Gemeinde guckt interessiert immer höher. Jesus predigt, sagt, Freunde, der Himmel steht offen über euch. Da wird die erste Platte rausgehoben. Man sieht den blauen Himmel und die Schwalben fliegen. Nun ist Jesus mit seiner Predigt fertig. Er ist am Ende, er ist beim Segen gesagt, der Herr segne euch, lasse sein Angesicht leuchten über euch. Da guckt oben das bärtige Gesicht eines Dachdeckers rein. Und im nächsten Moment wird die Matratze nach unten abgeseilt. Und der Gelähmte schwebt erschlings Jesus in die geöffneten Arme. Da entfährt einem der Oberlandeskirchenräte, die vorne auf der ersten Reihe sitzen, entfährt der Ausruf, so geht das nicht. Das sagen die ja meistens, wenn was Besonderes losgeht. Besonders, wenn das besonders gut geht. In Jerusalem, dem Sitz der Kirchenleitung, da waren nämlich Hinweise aus der Bevölkerung eingetroffen. Und da hatte man gesagt, es läuft so ein Wanderprediger rum, ein gewisser Jesus. Und wo der auch auftritt, strömen die Massen zu ihm. Der predigt immer vor vollen Häusern. Sowas beunruhigt nicht nur die weltliche, sondern das beunruhigt auch die kirchliche Behörde. Also schickt die, um Lehre und Wandel dieses Wanderpredigers mal zu überprüfen, eine theologische Prüfungskommission nach Kapernaum. Und die sitzen natürlich als offizielle Beobachter und Aufseher vorne auf der ersten Reihe. Natürlich haben die anderen auch Beobachter geschickt, aber die sind zurückhaltender, jedenfalls beim Sitzen. Die machen von ihrer Aufsichtstätigkeit nicht so ein Aufsehen wie die von der Kirchenleitung, denen kommt sie immer gerade darauf an, dass sie gesehen werden. Und jetzt lässt sich also einer von denen auch noch hören mit dem Ausruf, so geht das nicht. Gehört sich ja auch wirklich nicht. Ich meine, ist ja eine Sachbeschädigung. Es ist ja wahr, einer muss jetzt das kaputte Dach bezahlen. Aber um ihren Freund zu Jesus hinzubringen, da nehmen die den Vorwurf des Dachschadens auf sich. Die übernehmen die Deckung der Unkosten. Und ich frage jetzt dich, sofern du ein Christ bist, was hast du es dich eigentlich bisher kosten lassen, um einen anderen Menschen zu Jesus hinzubringen? Viele von euch bringen es ja noch nicht einmal fertig, den anderen wenigstens hierher einzuladen, geschweige denn hierher mitzubringen. Ihr rückt hier geschlossen im Polk eurer jungen Gemeinde an. Ihr tschernobylisiert mich hier, das heißt, ihr strahlt mich an und fühlt euch wohl. Aber ihr habt vergessen, den anderen mitzubringen, der Jesus so dringend nötig hat. Na klar kostet das Überwindung, einen anderen Menschen anzusprechen und einzuladen. Na klar kostet das Nerven, wenn einem der Vogel gezeigt wird, weil man für die Kirche wirbt. Na klar kostet das Zeit, den anderen Menschen abzuholen, zumal wenn es zum Beispiel ein Behinderter ist, wo man erst mit dem Auto hinfahren muss und das kostet noch Spritgeld und so weiter. Na klar muss einer das Dach bezahlen. Aber ich möchte mal wissen, wer das machen soll, wenn du das nicht machst. So vielen Menschen könnte geholfen werden, wenn sie nur erst mal in Kontakt mit Jesus gebracht würden. Milliarden Menschen leben auf dieser Erde und wissen nichts von Jesus, weil die Christen zu faul sind zur Mission und zur Evangelisation. Zigtausende Menschen leben in unserer Stadt und in den Städten und Dörfern, wo du herkommst, und wissen nichts von Jesus, weil die Christen zu faul sind, es ihnen zu sagen und keine Lust haben, sich nach dem Feierabend noch eine besondere Beschäftigung aufzuladen. Jedes Argument, das wir gegen ein zusätzliches Engagement vorbringen könnten, das hätten die Männer damals auch vorbringen können. Die haben sich ihren Feierabend auch anders vorgestellt und die haben sich ihren Feierabend redlich verdient. Die hatten es nicht nötig, sich noch eine Feierabendbeschäftigung zu suchen. Aber die gründen ihre fromme Feierabendbrigade und gehen los, weil es ihnen darauf ankommt, diesen Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Die wollen ihren Kumpel zu Jesus bringen. Und als Jesus ihren Glauben sah, da hat er gehandelt. Markus Evangelium, Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, als nun Jesus ihren Glauben sah. Wir sagen immer, man kann Glauben nicht sehen, das ist eine Haltung der Seele oder was Innerliches. Nein, man kann Glauben sehen. Jesus hat den Glauben dieser Leute gesehen. Diese vier Männer glaubten zusammen mit dem Kranken, dass sich es lohnt, zu Jesus hinzugehen. Und dass sich bei Jesus was machen lässt. Wenn die das nicht geglaubt hätten, da hätten sie auch zu Hause bleiben können. Da hätten sie zusammen zur Pamela klotzen können. Aber die haben gemeinsam rangeklotzt, weil sie glaubten, es lohnt sich, es tut sich was, wenn man Jesus auf die Bude rückt. Das waren keine solchen Jesus-Schlümpfe, die bloß in frommen Versammlungen rumsitzen. Sondern die sind draußen rumgelaufen und die haben Zubringerdienste für Jesus getan. Die wollten wirklich was bei dem erreichen. Viele Christen, die wollen was bei Jesus erreichen, die beten einmal, zweimal und wenn es nicht auf Anhieb nicht klappt, nur da geben die auf. Diese vier Männer hier, die gaben nicht auf, die haben weitergemacht, die haben weitergebohrt. Die haben es eben so lange getrieben, bis sie sich bei Jesus Gehör verschafft haben. Das ist Glaube. Sowas nennt Jesus Glauben. Diese vier Gesunden, die haben zusammen mit dem Kranken geglaubt, dass Jesus was tun wird. Das war sozusagen eine Gebetsgemeinschaft auf 8 Beinen und einer Matratze. Jedes Fürbittgebet ist für einen anderen Menschen eine konkrete Hilfe. Jede Gebetsgemeinschaft ist für einen anderen Menschen ein Segen. Jeder echte Glaube ist für einen anderen Menschen Hoffnung. Wenn du an Jesus glaubst, gibst du dadurch einem anderen Menschen Hoffnung. Mensch, um uns herum, da liegen so viele, die sind gelähmt. Die sind wie gelähmt von der Resignation. Die kommen nicht mehr aus der Hüfte. Für solche Menschen, da könnten solche Menschen wie du Hoffnung sein. Ich war gerade jetzt zu einer Jugendwoche und da waren auch viele Erwachsene mit dabei. Und manche dieser Erwachsenen, die haben mit mir gesprochen. Und die haben mir erzählt, wie resigniert und wie lustlos und wie kraftlos viele aus der Generation der über 50-Jährigen sind. Wie bitter enttäuscht die sind, dass die neuen sozialpolitischen Maßnahmen an dieser Generation einfach vorbeigegangen sind. Die Jüngeren kriegen alles und die Älteren kriegen nichts. Die dürfen nur arbeiten bis zur Rente und die Rente kommt nicht eher und die Rente wird nicht höher. Ich bin da einer ganz großen Verständnislosigkeit und einer ganz großen Bitterkeit begegnet. Und dann habe ich was Schönes erlebt. Genau diese gleichen abgelaufenen Menschen, die haben zu mir gesagt, wir sehen hier in dieser Kirche junge Menschen, die nicht randalieren, die nicht saufen, die nicht Krach machen, die nicht kaputt machen. Und das macht uns Hoffnung, dass es solche Jugendlichen gibt. Und dass diese Jugendlichen nicht nur still zuhören, sondern auch aufstehen, nach vorne kommen, sich öffentlich für Jesus entscheiden und zu ihm bekennen und bekehren. Das macht uns Hoffnung. Verstehst du, dein Glaube bedeutet für andere Menschen Hoffnung. Und deine Tat, die du für Jesus tust, das ist für einen anderen die Rettung. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das war ja nun eine echte Überraschung. Die Männer hatten mit einer Krankenheilung gerechnet und da ist auf einmal Sündenvergebung angesagt. Lange Gesichter ringsum, besonders bei den Theologen. Denen langt's jetzt. Die machen nicht nur lange, die machen auch noch finstere Gesichter. Die sagen jetzt einstimmig, so geht das nicht. Und man muss diesen Theologen auch zugestehen, das sind die einzigen, die verstanden haben, worum es da wirklich geht. Die wissen als Theologen, die die Bibel kennen, ganz genau, Sünde vergeben, das kann nur Gott ganz allein. Das kann ein Mensch nicht. Und wenn Jesus hier sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann will Jesus damit behaupten, dass er selber Gott ist. Und das ist für diese Theologen eine Gotteslästerung. Und deswegen sagen sie, so geht das nicht. Jesus sieht den Jungs aus Jerusalem an der Nasenspitze an, was die denken. Und da geht er sie jetzt direkt an und spricht zu ihnen. Und sagt, was denkt ihr da in euren Köpfen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Er wartet die Antwort gar nicht erst ab, weil ja sowieso klar ist, was jeder denkt, damals und heute. Jeder sagt sich natürlich, nur klar ist das leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, das kann man ja nicht nachkontrollieren. Und es ist schwerer zu sagen, nimm dein Bett und geh heim, weil man das kontrollieren kann. Denn wenn sich nichts zuckt und der da nicht aufsteht, der Gelähmte, ja, da ist Jesus der Blamierte. So denken die Leute. Jesus denkt da ganz anders. Bei dem geht es nicht um das, was schwer oder was leicht ist, sondern bei dem geht es um das, was wichtig ist. Was ist das Wichtigere? Sündenvergebung oder Gesundheit? Die meisten Menschen, auch viele Christen, stehen auf dem Standpunkt, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Jesus sagt, Hauptsache Sündenvergebung. Das heißt nicht, dass Jesus die Gesundheit für unwichtig hält. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Der kümmert sich um die Gesundheit dieses kranken Menschen ja mehr als alle anderen. Mehr als die Theologen, die der Meinung sind, Krankheit ist eine Sündenstrafe und damit hat sich's. Mehr als die Ärzte, die keine Möglichkeit der Heilung sehen. Bis zum heutigen Tage gibt es noch keine richtige Heilungsmöglichkeit für Gicht. Mehr als die Stadtverwaltung, die den einfach abgeschoben hat in die Slums an den Stadtrand. Mehr als der Kranke selber, der ja schon sich selber aufgegeben hat. Natürlich weiß Jesus, wie wichtig die Gesundheit für diesen Mann ist. Und deshalb macht er ihn ja auch gesund. Er gibt ihm ja seine Knochen wieder, dass er gerade stehen kann. Aber er macht ihn erst gesund, nachdem er ihm seine Sünden vergeben hat. Denn gesund sein ohne gerettet sein, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Das ist so, wie wenn du vergnügt in einem Kahn sitzt und der Kahn hat ein Loch und geht demnächst unter. Jeder noch so gesunde Mensch muss eines Tages sterben. Auch der, dem hier die Knochen wieder ganz gemacht werden, muss eines Tages sterben. Und auch du und alle Müslifresser und Kamaesser und Brambacher Sprudeltrinker und Gesundheitsfanatiker müssen eines Tages gehen. Kannst du so gesund leben, wie du willst. Und wenn dir dein regelmäßiger Stuhlgang wichtiger ist als der regelmäßige Kirchgang, da fährst du in die Hölle. Das Problem deiner Gesundheit, das ist mit dem Tag deines Todes erledigt. Aber das Problem deiner Sünde, das ist mit dem Tag deines Todes nicht erledigt. Im Gegenteil, die Sünde wird ja dann gerade zu einem Problem für dich. Denn wenn du in dieser Welt durch die Sünde von Gott getrennt warst, dann wirst du auch in der zukünftigen Welt von Gott getrennt sein. Und von Gott getrennt sein, sagt die Bibel, das ist die Hölle. Und deshalb sagt Jesus, lieber mit einem Auge in den Himmel, als mit zwei Augen in die Hölle. Oder im Markus-Evangelium Kapitel 9, da sagt er, das ist besser für dich, dass du als Krüppel zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das ewige Feuer. Ich kenne einen Mann, der lebt seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten im Rollstuhl. Der war mal genauso gesund wie du, der konnte laufen und rennen und Fußball spielen, alles. Eines Tages war es eben aus. Rollstuhl. Und der hat mal zu mir gesagt, lieber krank im Rollstuhl sitzen mit Jesus, als gesund draußen rumlaufen ohne Jesus. Dieser Mann hatte begriffen, dass ein geheiltes Gewissen besser ist als geheilte Knochen. Und dass der Friede mit Gott wichtiger ist als Gesundheit. Genau das wollte Jesus an dem Mann einmal demonstrieren. Und außerdem wusste ja Jesus, dass die Krankheit von Gott weder geschaffen noch gewollt ist, sondern die Krankheit ist eine Folge des Sündenfalls, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und deshalb gibt er ihm erst die Vergebung der Sünde und dann die Gesundheit. Ich lese es euch nochmal vor. Markus Kapitel 2. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh heim? Aber damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging hinaus vor allen Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, sowas haben wir noch nie gesehen. Ja, das ist ja klar, dass die Leute wie aus dem Häuschen sind, wenn sie sowas beobachten. Erst ist der auf der Matratze oben durch die Dachluke ins Haus rein und ein paar Minuten später kommt er unten mit der Matratze unterm Arm zur Haustür rausmarschiert. Das ist natürlich sensationell. Aber es geht hier nicht um eine Sensation, sondern es geht hier um eine Person. Es geht nicht um den Geheilten und es geht nicht um die Heilung, es geht um den Heiland. Es geht um die Person von Jesus. Damit ihr aber wisst, sagt Jesus, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben. Das ist der Schwerpunkt und der Mittelpunkt dieser Geschichte. Wir sollen alle wissen, dass Jesus die Macht hat, Sünden zu vergeben. Es braucht ein Menschenleben nicht so weiterzugehen, wie es Jahre und Jahrzehnte lang gegangen ist, sondern Lasten, die auf einem Menschenleben liegen, kann Jesus wegnehmen. Er, der Sohn Gottes. Das sollen wir alle wissen, dass er das kann und dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt geht's für dich um die Frage, ob du bereit bist, das anzuerkennen. Ob du bereit bist, Jesus als den Sohn Gottes anzuerkennen und anzunehmen als deinen Retter und deinen Heiland, der deine Sünde von deinem Leben wegnehmen will. Es geht hier um Jesus. Wo Jesus redet oder wo von ihm geredet wird, geht's immer um ihn. Und um die Entscheidung für oder gegen ihn geht's heute Abend hier in dieser Kirche in Karl-Marx-Stadt genauso wie damals in dem Wohnzimmer in Kapernaum. In der Bibel wird uns erzählt, dass Jesus mehrmals in Kapernaum gewesen ist. Bevor der den Gelähmten geheilt hat, ist er öfters dort gewesen. Aber weil die Leute dort, mit ein paar Ausnahmen, an ihn nicht geglaubt haben, da hat Jesus später einmal gesagt, du Kapernaum wirst in die Hölle gestoßen. Die hatten mehrmals die Möglichkeit der Entscheidung und sie haben sie nicht wahrgenommen. Die haben sich gegen Jesus entschieden. Wie oft hast du die Möglichkeit der Entscheidung schon gehabt? Und wie hast du dich entschieden? Hast du dich überhaupt entschieden? Oder hast du dich schweigend aus der Kirche rausgedrückt? Auch Schweigen ist in diesem Falle ein Nein. Du hast den Ruf von Jesus schon mehrmals gehört, aber du hast ihn nicht mit einem deutlichen Ja beantwortet. Na, dann tu es heute. Dann tu es jetzt. Dann gib Jesus heute dein Leben, sag dein Ja heute zu ihm, bevor er aufhört, dich zu rufen. In Kapernaum hat es Jesus mehrmals versucht. Der ist mehrmals dahin gegangen. Der hat den Leuten gepredigt. Der hat nicht nur gepredigt, der hat sogar vor den Augen der Leute Wunder getan. Ich habe es euch heute erzählt. Es hat nichts genützt. Das Wunder ist kein Beweis für Jesus. Sondern das Wunder fordert von uns genauso Glaube wie auch das Wort von Jesus. Sie haben ihm trotz Wunder und trotz Predigt nicht geglaubt. Und da ist Jesus eben weitergegangen. Und da war die Chance für Kapernaum vorbei. Und das abschließende Urteil von Jesus über diese Stadt heißt, du wirst in die Hölle gestoßen. Du kannst nicht damit rechnen, dass Jesus dich ein Leben lang ruft, sondern du musst damit rechnen, dass er eines Tages damit aufhört, wenn du nämlich nicht auf ihn hörst. Heute Abend jedenfalls hat er nicht mit dem Rufen aufgehört, sondern heute Abend ruft er dich. Und du hast die Möglichkeit, heute Abend dich zu entscheiden. Wenn der Mann damals nicht zu Jesus hingekommen wäre, da wäre er nicht gesund geworden. Ganz egal, ob du heute Abend durch eigenen Entschluss hierher gekommen bist oder ob dich irgendjemand hierher geschleppt hat, ob du zum x-ten Male hier bist oder zum ersten Mal, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich bitte dich, wenn du deine Sünde loswerden willst und wenn du Frieden mit Gott haben möchtest, dann komm und gib ihm heute dein Leben. Und komm, das heißt, dort, wo du jetzt sitzt, da kannst du in deinem Herzen zu ihm beten und sagen, Jesus, ich komme jetzt. Ich lasse mich jetzt in deine Arme fallen. Jetzt nimm mich und vergib mir meine Schuld. So, und dann geht das neue Leben mit Jesus los. Du kannst auch nachher, wenn du jetzt, wir sind ja gleich fertig hier, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann bleib da. Dann sprich einen an von denen, die diesen orangenen Punkt tragen oder komm zu uns und wir haben Zeit für dich. Und wollen dir gerne helfen, diesen Schritt zu tun. Heute Abend hast du die Entscheidungsmöglichkeit, also dann greif zu. Und jetzt lasst uns zusammen beten.
Du bietest uns Sündenvergebung an, du lädst uns ein. Ja, du hast zu uns gesagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Danke, Herr, dass du das tust. Und danke, dass du nicht nur von Sünden befreien willst, sondern auch von Sündenketten sprengen willst. Dass du uns ganz deinen Frieden geben willst. Oft sind wir so geplagt von schlechten Gewissen, von Hektik, von Stress. Aber du bist ein Herr des Friedens, der Ruhe und Gelassenheit. Und die willst du uns schenken. Und so wollen wir dich bitten, gib du Freimut, dass jeder zu dir kommt, dem es im Herzen danach steht. Und ich will dich bitten, Jesus, dass du durch die Reihen gehst. Dass du vergibst, dass du heilst und verbindest und dass du Erkenntnis schenkst. Und hab du Dank dafür. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.